So Minuten op halb acht den Luxemburg Center for Contemporary and Digital History, kurz C2DH, feiert haut sei fünfte Geburtstag. Ein gut Gelegenheit für sich mehr im Detail für d'Abisch von dem historischen Forschungszentrum zu interessieren, den ob der Uni Lützeburg innerbrüch das und diese spannend ein paar Jahre zu einer internationalen Referenz auf seinem Gebiet entwickelt wird. Der Maurice Molitor unterhält sich nun am Direktor von dem Center, dem Professor Andreas Fickers.
Guten Morgen, Herr Fickers.
Guten Morgen.
Das Zentrum, dessen Chef Sie sind, war ursprünglich ein politisches Projekt. Als die erste Dreierkoalition im Jahr 2013 antrat, hatte sie sich die Schaffung eines Instituts für Zeitgeschichte ins Regierungsprogramm geschrieben. Da steht zwar Zeitgeschichte, aber gemeint war vor allem die Zeit des Zweiten Weltkriegs.
Nicht nur, das war natürlich der Ausgangspunkt, diese Geschichte aufzuarbeiten, kritisch aufzuarbeiten, aber es stand von vornherein auch fest, dass es um Zeitgeschichte im weiteren Sinne gehen sollte.
Aber was diese Episode des Zweiten Weltkriegs anbelangt, da ging es darum, eigentlich der Erinnerungsarbeit der verschiedenen Verbände, Zwangsrekrutierte bzw. Widerstandskämpfer, objektive Forschung entgegenzusetzen.
Entgegenzusetzen und vor allen Dingen auch die beiden klar voneinander zu trennen. Es ist wichtig natürlich, diese Erinnerungsarbeit zu leisten. Das ist aber nicht primär die Aufgabe der Forschung und der Historiker, sondern dieses ganz klar zu trennen. Und das ist dann durch dieses Dekret auch erreicht worden.
Zeitgeschichte, Sie sagten, es ist natürlich viel mehr als diese Zeit des Zweiten Weltkriegs. Wobei es sehr unterschiedliche Meinungen gibt, wann Zeitgeschichte eigentlich beginnt. Was ist Ihre Meinung dazu? Was ist Zeitgeschichte? Was gehört alles dazu?
Da gibt es sehr unterschiedliche Definitionen, auch von Land zu Land. Im Allgemeinen definiert man die Zeitgeschichte als die Geschichte der Mitlebenden. Also wir könnten grob davon ausgehen, dass man über die letzten 100 Jahre spricht. Man kann aber auch, so wie wir es machen, sagen, die Geschichte des 20. Jahrhunderts gehört komplett noch zur Zeitgeschichte. Und das verschiebt sich dann im Laufe der Zeit natürlich. Wir nehmen sie ja in diesem breiteren Sinne wahr. Wir finden auch, diese Grenzen zwischen Epochen ist natürlich etwas Konstruiertes, auch von Historikern, die Epochenbildung. Insofern ist es wichtig, dass man auch über diese Grenzen hinaussieht, dass man die Einflüsse des 19. Jahrhunderts mitdenkt, wenn man über Zeitgeschichte nachdenkt. Also das ist etwas, was eher Resultat von wissenschaftlichen Konventionen ist als Gesetz.
Von digitaler Geschichtswissenschaft stand 2013 nichts in dem Regierungsprogramm. Wie kam es dazu, dass diesem Aspekt schließlich die Bedeutung zukam, die er heute hat?
Ich denke, das hat damit zu tun, dass ich versucht habe, die damaligen Akteure zu überzeugen, dass es für Luxemburg und auch für die Universität spannend wäre, sich nicht nur auf die Luxemburger Zeitgeschichte zu konzentrieren. Wenn wir diese in einem aufarbeiten, gerade die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, dann können wir das mit einer etwas größeren Mannschaft auch in ein paar Jahren sehr sorgfältig tun. Und was dann? Mir ging es von Anfang an darum, dass wir uns auch in einer wissenschaftlichen internationalen Landschaft positionieren und dass das Zentrum durch diesen Fokus auf digitale Methoden und digitale Techniken der Geschichtsforschung auch international sich positioniert. Und ich denke, das ist uns wirklich sehr gut gelungen.
Aber was genau ist Digital History?
Digital History, ich würde es auch nicht als eine eigene Disziplin beschreiben wollen, sondern es ist wirklich das Nachdenken darüber, wie digitale Methoden, Forschungsinfrastrukturen, Daten, das Denken, das Machen und auch das Schreiben von Geschichte verändern. Insofern ist es keine Spezialdisziplin, sondern es ist etwas, eine methodische Reflexion darüber, wie heute im 21. Jahrhundert Geschichtswissenschaft passiert.
Es geht einerseits um digitale Quellen, die ausgewertet werden und das geht jetzt von digitalisierten Dokumenten bis hin zu YouTube-Videos.
Richtig. Der Großteil der Quellen, mit denen wir als Historiker bislang arbeiten, sind natürlich analoge Quellen, die dann retro-digitalisiert werden. Also zum Beispiel große Zeitungsbestände, die hier auch in der Bibliothek Nationale digitalisiert werden, mit denen wir dann natürlich auch andere Art und Weise arbeiten können. Aber ganz wichtig für uns ist natürlich, dass wir auch die sogenannten Digital Born Quellen jetzt immer mehr in unsere Forschung einbeziehen. Zum Beispiel Social Media, E-Mails, alle Formen von ja, elektronischer Kommunikation und Quellen. Und das fragt wiederum auch nach neuen Methoden der Quellenkritik, nach neuen Methoden der Analyse, weil wir es hier ja sehr oft mit riesigen Datenmengen zu tun haben.
Also einerseits Auswertung von digitalen Quellen, aber es geht dann auch um die digitale Aufbereitung der Forschungsergebnisse.
Richtig, das ist ganz zentraler Bestandteil auch unserer Arbeit, darüber nachzudenken, wie wir Geschichte heute mit den digitalen Möglichkeiten, die wir haben, anders erzählen können. Also wir gebrauchen hier häufig den Begriff der Transmedia Storytelling. Also wenn ich zum Beispiel ein Projekt habe, in dem ich ganz viele spannende Tonquellen finde oder ganz viele Filmquellen, warum sollte ich dann nicht auch diese Quellen so zur Geltung bringen, dass sie Teil meiner Erzählung und vor allen Dingen meiner Argumentation werden? Also nicht nur Illustration eines schriftlich ausgearbeiteten Narrativs werden, sondern sie selber zum Klingen oder zum Sehen bringen. Und das ist etwas, womit wir systematisch auch experimentieren, zum Beispiel in Form von virtuellen Ausstellungen oder auch Web-Documentaries, Podcasts und so weiter.
Das heißt, die klassische Ausstellung mit Erklärungstafeln ist eigentlich ein Auslaufmodell?
Die klassische Ausstellung hat absolut ihre Daseinsberechtigung und sie ist ja auch schon in vielen Bereichen digital. Ja. Es gibt in jeder Ausstellung mittlerweile Animationen oder Bildschirme, in denen Dinge erklärt werden. Also ich sehe das hier wirklich als eine Hybridisierung, als eine sinnvolle Komplementarität zwischen analogen Techniken der Erzählung und eben digitalen Möglichkeiten.
Wie genau das ausschaut, das kann man sich zum Beispiel ab dem kommenden Samstag ansehen, wenn das Projekt Remixing Industrial Past online gestellt wird. Vielleicht könnten Sie anhand dieses Beispiels erklären, wie so eine Forschungsarbeit abläuft und wie anschließend Ihre Ergebnisse auch präsentiert werden.
Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel, weil es ein großes Projekt ist, was im Kontext auch des ESH22 Kulturhauptstadtjahres gelaufen ist und läuft. Hier wurde eine ganze Mannschaft zusammengestellt, um eben das industrielle Erbe Luxemburgs aufzuarbeiten und darüber nachzudenken, wie wir diese spannende Geschichte auf auch neue Art und Weise erzählen können. Wir sind nicht die Ersten, die diese Geschichte aufarbeiten. Mhm. Es gibt bestehende Forschung. Was ich denke, dieses Projekt aber ausmacht, ist, dass auf diesem Portal ganz unterschiedliche Zugänge zu dieser Geschichte angeboten werden. Zum Beispiel das Thema Luftverschmutzung, Umweltgeschichte wird in Form einer Graphic Novel dargestellt oder auch in Form eines Podcasts oder eines kleinen Filmes. Und hier kann man dann auf verschiedene Art und Weise ein Thema dem Publikum näher bringen und es kann selber auswählen, auf welche Art und Weise es sich dem Thema nähern möchte. Also das ist genau das, was Transmedia Storytelling ausmacht, darüber nachdenken, welches Medium eignet sich am besten, um eine bestimmte Geschichte zu erzählen.
Und was auch interessant ist, die Ergebnisse Ihrer Arbeit sind in dem Sinne keine feststehenden Erkenntnisse, sondern Sie verstehen die eher als Deutungsangebote, wo verschiedene Interpretationen immer möglich bleiben sollen. Es gibt ja aber auch die historischen Fakten, an denen nicht zu rütteln ist.
Absolut richtig. An den Fakten wird auch nicht gerüttelt, aber Fakten werden immer wieder neu gelesen und neu interpretiert. Und deswegen ist auch Geschichte immer unfinished business. Mhm. Wir lesen heute die Quellen anders als Historiker es vor 100 Jahren gemacht haben, je nachdem, über welche Thematik wir reden. Und genau das ist auch eben heute der Fall. Wir versuchen, Interpretationsangebote zu liefern, die natürlich faktenbasiert entwickelt wurden. Aber es geht nicht darum zu sagen, wir Historiker haben die alleinige Wahrheit gepachtet. Wir versuchen mit unseren Argumentationen natürlich zu überzeugen und sie basieren auf Fakten. Aber es sind immer alternative Deutungen möglich. Und diese Offenheit braucht es auch in der Wissenschaft. Es muss konkurrierende Deutungsansätze geben. Nur dann kommen wir auch der Wahrheit ein Stückchen näher.
Andere größere Projekte, an denen zurzeit gearbeitet wird, sind eine virtuelle Ausstellung über den Zweiten Weltkrieg, ein digitales Holocaust-Memorial.
Richtig.
Was muss man sich darunter vorstellen?
Hier ist die Idee eben, dass wir nicht ein klassisches Memorial produzieren, das ja, wo eine Liste von Namen auf Stein gemeißelt wird, sondern wir wollten etwas Lebendigeres entwickeln. Und hier hat das Team um Denis Guto wirklich ein ganz spannendes, eine spannende Idee entwickelt, nämlich dass Besucher, die sich für dieses Thema interessieren, online, wie es auf jüdischen Friedhöfen das Ritual ist, auch einen Stein hinterlassen, auf ein Grab mal legen und so dann online eine Art aktive Erinnerungsgemeinschaft entsteht, wo bei der Suche nach Spuren die Besucher des Portals selber Spuren hinterlassen und so nach und nach so etwas wie eine lebendige Online-Community entsteht im Bereich dieser Erinnerungsarbeit.
Sehr spannend hört sich auch ein Projekt namens Letterbox an, bei dem es um Briefkastenfirmen geht. Kommt es vor bei Themen, die ja dem Image des Landes nicht unbedingt förderlich sind, dass auch, ich will nicht sagen, versucht wird, Druck auszuüben, aber dass ihnen zumindest ihre Forschungsarbeit nicht erleichtert wird?
Das kommt durchaus vor. Es gab ja lange Zeit auch Tabuthemen in der Luxemburger Zeitgeschichte. Das war auch so mit dem Zweiten Weltkrieg, der lange Zeit doch ja eher mythisch und legendär überbaut wurde. Das hat sich mittlerweile geändert. Aber wenn wir uns Themen nähern wie der Migrationsgeschichte oder auch der Finanzgeschichte, dann ist es nicht immer ganz einfach, dazu zu forschen. Zum einen, weil der Zugang zu den Quellen sehr schwierig ist. Wir haben ein sehr restriktives Archivgesetz hier in Luxemburg, was zeithistorische Forschung nicht immer einfach macht, und zum anderen, weil wir ja relativ viele Public History Projekte haben, auch mit Partnern, gibt es ab und zu die Tendenz auch dieser Partner, sich in die Interpretation der Forschungsergebnisse einbringen zu wollen. Das müssen wir natürlich auch zurückweisen. Wir brauchen hier absolut die Freiheit, die wissenschaftliche Freiheit bei der Deutung und der Präsentation. Aber es gibt konkrete Beispiele, noch vor kurzem, dass zum Beispiel die BGL sich bei uns gemeldet hat, dass sie nicht glücklich ist darüber, dass in der Broschüre, die wir jetzt zum 5-jährigen Bestehen des Zentrums produziert haben, dass das Projekt zur Aufarbeitung der BGL-Geschichte neben dem Projekt zu Letterbox, also zu den Briefkastenfirmen, präsentiert wird. Also es sind so kleinere, subtile Formen der Einmischung, die wir natürlich ja dann auf diplomatische Art und Weise zu lösen versuchen. Aber wir müssen ganz klar sagen, historische Fakten lassen sich nicht verhandeln.
Was den Zugang zu Quellen anbelangt, da gibt es eine enorm lange Sperrfrist, besonders was Quellen zum Finanzplatz anbelangt. Ich glaube, Sie haben 100 Jahre, haben Sie mir erzählt.
Richtig, die wurde im
Archivgesetz. Das heißt, die Geschichte des Finanzplatzes, die ja in den 70er Jahren beginnt, ist zurzeit eigentlich noch gar nicht erforschbar?
Nur bedingt, also zumindest die Archivmaterialien, die aus dem Ministerien stammen und die dem Gesetz unterliegen, auch der Datenprotektion, die sind für uns eben nur ganz schwierig einsehbar. Man kann eine Derogation anfragen, aber auch das ist bei diesem Thema doch recht schwierig. Also hier muss man dann alternative Wege suchen, zum Beispiel über Oral History, über Parallelüberlieferungen, die eben nicht im Staatsarchiv oder anderen staatlichen Organen liegen, sondern in Privatarchiven und so weiter.
Es läuft sehr viel Verschiedenes auch in diesem Zentrum. Es ist auch ein großes Zentrum, das Sie leiten. Da arbeiten mehr als 100 Leute zurzeit. Wie viele davon sind Forscher?
Ja, zurzeit sind wir 110 am Zentrum. Davon sind ungefähr 60 Doktoranden und Postdoktoranden, die auf sogenannten Projektstellen arbeiten, drittmittelfinanziert. Mhm. Natürlich gibt es dann auch noch die Professoren, die fest angestellt sind bei uns. Also wir haben von den 110 Leuten sind über 75 Leute wirklich in der Forschung tätig.
Okay. Und heute Nachmittag werden Sie also jetzt feiern, ziemlich groß feiern sogar, obwohl 5 Jahre in einer historischen Dimension eigentlich ein sehr kurzer Zeitraum sind.
Ja, aber wie wir ja wissen,
man soll die Feste feiern, wie sie fallen.
Ist Zeit relativ und insofern habe ich das Gefühl, dass in diesen 5 Jahren sehr viel passiert ist und dass die Zeit auch sehr schnell vorbeigegangen ist. Aber es lohnt sich jetzt mal zurückzublicken und auch zu überlegen, wo wir hin möchten.
Ja, dann feiern Sie schön. Vielen Dank, Herr Fikas, für das Gespräch.
Vielen Dank.